Oh, shit. Ich bin über WLAN verbunden.
Ja, dann bis gleich.
ich muss mal ein Kabel holen.
Ja.
Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, irgendwie, wie geht hier Stopp?
Ich leg mal. Leg du doch auf.
Nein, leg du doch auf.
Ich leg nicht auf. Ich mag deine Stimme. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Retalk mit Jens und mir, dem Nils. Hallo.
Hallo Nils.
Hallo Jens. Ich habe heute einen ganz verwegenen Plan.
Nein.
Ja, ich habe bereits mit den Shownotes angefangen und ich wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ist die Folge heute Abend fertig. Wir haben den 23.06. Sonntagabend. Aus Gründen konnten wir nicht später aufnehmen, obwohl die Folge natürlich planmäßig am 27.06. erscheinen wird. Wobei wir da auch mal drüber nachdenken können, ob wir sie nicht einfach dann veröffentlichen, wenn sie fertig ist. Also warum wollen wir sie künstlich zurückhalten bis 27. zum Beispiel?
Wegen Kontinuität.
Okay, alles klar. Also die Mann. Ja, ach, okay. Aber wir werden heute sowieso wahrscheinlich nichts Tagesaktuelles besprechen, weil ich weiß nicht, über was wir reden sollten. Außer über dich. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Bin irgendwie ein bisschen müde. Den ganzen Tag nichts gemacht. Außer zweimal einen Grill angeworfen. Einmal fürs Mittagessen und eben fürs Abendessen. Wie konnte ich nur ohne Grill leben? Das ist super. Letzte Woche habe ich mir dann auch irgendwann mal Bratwurst zum Frühstück gemacht. Bratwurst. Einfach, weil ich es konnte. Ja, habe meinen Balkon, den genieße ich gerade, indem ich mir die Sonne auf den Pelz brennen lasse. Vielleicht sehe ich ja am Ende des Sommers nicht so aus wie ein weißer Käse, sondern ein bisschen braun gebrannt.
Oder schwarz.
Ja, ich übertreibe nicht. Irgendwie 15 Seiten auf beiden Minuten. Minuten auf beiden Seiten muss reichen.
Wie in so einem Sandwichmaker, nur mit Licht.
Ja, genau. Oder eher wie so ein Toaster. Bing! Umdrehen.
Ja, 15 Minuten ist aber auch eine lange Zeit, so mitten in der prallen Sonne. Das wird schnell sehr warm, finde ich.
Ja,
ich bin definitiv mehr so der Schattenlieger.
Es ist auch nachhaltiger. Also ich habe das Gefühl, wenn du im Schatten liegst und dich über indirekte Sonnenstrahlung bräunen lässt, hält die Bräune auch viel länger an und ist auf alle Fälle besser für die Haut.
Okay, das Letzte auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
Also weniger Alterung, weniger Chancen, dass sich da irgendwie Krebs oder so bildet. Also
das ist interessant. Ich habe heute tatsächlich auch gegrillt. Ich bin ja gar nicht so der Grillfan, deshalb kann ich so deinen Gefühlsausbruch eben gar nicht so wirklich nachvollziehen. Aber wir waren heute bei Freunden eingeladen und haben eben auch gegrillt. Obwohl die Wetter, also das war aber so halb geplant und dann wieder abgesagt kurzfristig heute Morgen, weil die Wettervorhersage hier unten wirklich Sturmwarnung gegeben hat und permanent Regen und wir saßen tatsächlich den ganzen Tag in der Sonne. Abgesehen von einem kurzen Schauer, ja. Das Problem war halt, wir hatten nicht alles Grillbare dabei, was wir beschafft hatten im Vorfeld. Aber wir hatten trotzdem viel zu essen. Es war sehr schön, genau. Also ich kann das gut nachvollziehen, aber ich, so oft grillen, das muss man ja auch alles wieder sauber machen und so.
Nennt sich Pyrolyse. Das ist Reinigen durch Feuer. Es ist super. Das Erste, was ich halt mache, ist Feuer. Die brenne auf Vollgas. Warte, bis das Deckenthermometer 150 Grad anzeigt. Dann gehe ich mit einer Kupferbürste über die Eisenstäbe, über den Grillrost. Und dann ist das Ding sauber.
Gute Idee.
Und dann kommt da das Gargut drauf. Also
Wir haben heute sehr lange, also ich glaube, du würdest jetzt wahrscheinlich uns einfach auslachen permanent, aber wir haben klassische Rollenverteilung. Die Männer stehen um den Grill rum und versuchen ihn anzuwerfen. Die Frauen schnippeln schon mal Gemüse in der Küche, was dann eben und machen die Salate fertig. Und ich bin also während einer Stunde so mehrfach hin und her und ich meinte, the fire is about to start. Und wir haben es einfach nicht hinbekommen. Das lag an diversen Gründen. Ja, wir haben einmal das Papier zu eng gerollt. Das ist einfach nicht so lockeres, leicht entzündbares Papier, sondern eher so Qualität, Feuerschutzwand hatte. Und dann guckte mich, also wir standen dann daneben und dann guckte mich ein Kollege an, stupste mich von der Seite und hielt so die Packung über diese Grillstarter hoch. Ne? Hatte er halt leider vergessen unterzurühren. Und ja, und dann versuchst du, dann sitzt du irgendwie, kniest du am Ende 10 Minuten vor diesem Feuer und pustest da rein, weil es gibt natürlich auch keinen Blasebalg oder so. Und echt nach 10 Minuten in dieser Hitze hast du keine Augenbrauen mehr. Es dreht sich sowieso alles, weil du die ganze Zeit in dieses Feuer pustest.
Warum habt ihr nicht einfach einen Pappteller genommen und da gefächelt?
Das war nicht so ergiebig. Also ich kann besser blasen als fächeln. Wirklich wahr. Das sagen mir viele.
Ja, das ist ja sehr schön. Ja, ich habe ja einen Gasgrill. Also.
Sowas hatten wir nicht am Start heute. Also wir hatten klassisch altes Holz. Ich glaube, es war Holz oder Holzkohle. Was nimmt man zum Grillen? Holzkohle oder Braunkohle? Nee, von Holzkohle.
Steinkohle.
Ja, nee, also genau. Ich habe auch gegrillt, genau. Lag aber nicht in der Sonne, sondern saß im Schatten.
Wie gesagt, ist ja auch grundsätzlich günstiger, besser.
Ja.
Und gesünder. Ja, ansonsten, ich habe irgendwie nicht mitbekommen, dass jetzt schon wieder seit der letzten Aufnahme eine Woche, beziehungsweise 2 Wochen fast her sind. Irgendwie ist die Zeit absolut verflogen. Im Moment rast das ein bisschen.
Hattet ihr eigentlich auch diesen Feiertag letzte Woche?
Nein, okay. Wie vernünftige Menschen waren wir arbeiten?
Das finde ich gut von euch.
Ja, irgendjemand muss ja die Volkswirtschaft aufrechterhalten, wenn ein Drittel von Deutschland die Füße hochlegt.
Tja, wir haben dafür gebetet.
Das würde ich ja mal hoffen.
Hier war in Bayern und diversen anderen katholisch geprägten Bundesländern war Fronleichnam.
Happy Kadaver.
Ja, habe ich danach gelesen. Natürlich kommt wieder komplett vergessen, aber Fronleichnam hat gar nichts mit Toten zu tun, sondern der Leib des Herrn steckt da irgendwie drin. Einfach mal Wikipedia lesen. Das ist verlinkt in den Shownotes. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben.
Okay, also.
Aber mein Vater macht auch immer diesen Witz mit Happy Kadaver.
Ja, ich meine, Leichnam und Fron. Gut, Fron wird wahrscheinlich vom Frondienst herkommen.
Die Bezeichnung Fronleichnam, ich zitiere, leitet sich von Mittelhochdeutsch Frone Licham für des Herrn Leib ab. Nee, warum jetzt man den Leib des Herrn feiert, steht dann wahrscheinlich weiter unten, aber.
Wahrscheinlich irgendwie nach Ostern Auferstehung und dann.
Ja, das hat irgendwas mit Ostern zu tun tatsächlich. Das Datum orientiert sich nämlich, glaube ich, am Ostersonntag.
Ja. Naja. Als Jesus den großen Hasen erschlug, um die Welt dann zu retten. Wir erinnern uns.
Das war doch, als der mit dem heiligen Nikolaus abte, ja, und Rentiere züchtete.
Und dann, um den Hasen zu ärgern, die Eier versteckt hat.
Ja. Ja, damit hätten wir das Kirchenjahr erklärt.
Genau. Ja, ansonsten, wie geht's dir denn?
Ach du, müde. Müde und gut. Mir kam es tatsächlich auch so vor, als würde die Zeit rasen. Die Tage waren recht voll, weil wir sehr verabredet waren. Also letztes Wochenende, am Freitag hatte Juna Geburtstag und dann kam halt Steffis Mama und zwei Tanten von Steffi, die blieben bis Sonntag. Da war das Wochenende so auch davon geprägt, dass man im Englischen Garten war, im Olympiapark, auf dem Olympiaberg. Und es waren immer Leute da, es war immer irgendwie Action, man hatte so wenig Ruhe. Und jetzt die Woche, Donnerstag, der Feiertag. Ich überlege gerade, ob wir da was Besonderes gemacht haben. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Freitag haben wir Besuch bekommen, Freitagmittag. Die waren dann auch bis Samstagmorgen da. Dann sind wir direkt ins Auto gesprungen und um 11 Uhr waren wir eingeladen auf eine Sommersause. Weil,
Sommersause?
Ja, das ist so. Ich glaube, die wollen ihre Hochzeit nicht feiern, beziehungsweise sie wollten sie feiern, das aber nicht so nennen. Und das war ein recht großes Familienfest von denen. Ich bin ehemaliger Kollege des Bräutigams quasi. Wir kennen uns von Fraunhofer. Haben da lange zusammengearbeitet und ja, es war so tatsächlich die Hochzeitsfeier so ein Stück weit, dann war das die Geburt der ersten Tochter. Ich meine, sie ist jetzt auch schon anderthalb, nee, älter als Juna ist sie, oder? Weiß ich nicht genau, aber auch so auch schon ein paar Jahre da jetzt oder sagen ein paar Monate. Und dann war gleichzeitig, er hat seine Promotion abgeschlossen, das war dann irgendwie auch noch da drin und die haben dann richtig aufgefahren mit Essen, mit Kinderbetreuung tatsächlich. Und das zog sich dann bis zum späten Nachmittag. Genau, und heute waren wir eben bei auch einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir eingeladen, den wir, Javi und Mariana, Javi kommt aus Spanien, Mariana aus ja, irgendwie Südamerika, gerade Land vergessen. Den kenne ich auch, nee, kleines Land, Paraguay. Ah. Und Javi war auch bei Fraunhofer, mit dem habe ich zuerst im Büro gesessen, als ich da angefangen habe. Und der ist dann irgendwann in eine Startup-Bude gegangen. Und da ist er jetzt immer noch, dem geht's auch tatsächlich ganz gut. Und der ist irgendwann weggezogen aus München nach Olching. Das sind so 20, 30 Kilometer weg, so neben Dachau, westlich von Dachau, also ein bisschen im Norden. Und die haben da ein Haus gemietet, weil der hat auch mittlerweile zwei Kinder. Die brauchen also nochmal ein bisschen mehr Platz als wir. Und sie zahlen für das Haus weniger als wir für eine 3,5-Zimmer-Wohnung in München, Klammer zu. Und wir haben immer mal vorgehabt, ja komm, wir besuchen dich jetzt, wir besuchen euch mal. Und das hat sich nie ausgegangen. Und letztes Wochenende, als wir mit den Tanten im Englischen Garten waren, sind wir auf dem Spielplatz, auf dem wir sonst einmal waren. Und wen treffen wir? Javi und Marianda und die Kids. Und die sind auch zufällig da, weil sie wohnen ja auch nicht mehr in der Nähe. Und dann haben wir gleich so, okay, wir müssen das jetzt nutzen. Was habt ihr nächsten Sonntag vor? Ja, noch nichts. Und genau, deshalb waren auch unsere Wochenenden jetzt tatsächlich immer sehr voll. Und das macht natürlich so auch diesen Eindruck, dass die Zeit einfach rennt, weil du gar nicht mal für dich durchatmen kannst, weil immer irgendwas ist. Ja, und gestern Abend habe ich zum ersten Mal seit langem wieder was gemacht, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ne? Ich war aus. Nein. Ich habe die Angebote der Stadt genutzt in Form einer Bierschenke.
Oh Gott.
In der Nähe des Bahnhofs. Das hört sich jetzt genauso
an. Sodom und Gomorra.
Das hört sich genauso an, wie es auch war. Ich habe mich, ein Freund hat ist auf Durchreise gewesen, der war auf einer Konferenz in Rom, den kenne ich noch aus Marburg, wir waren zusammen in einer Arbeitsgruppe, er ist jetzt in Hannover Professor und wir haben uns immer ganz gut verstanden und dann war es jetzt, er hat sich glaube ich Mitte letzter Woche gemeldet, ich bin am Wochenende eine Nacht in München, hast du Lust auf irgendein Getränk? Und dann meinte ich so, ja, passt und dann haben wir uns in der Nähe vom Bahnhof getroffen, das war so eine Kneipe, die erinnerte mich, ich weiß nicht, ob du in Marburg das Sudhaus kanntest oder kennst, oder das Havanna 8, so eine selbstverwaltete, eher Havanna 8, eine selbstverwaltete Kneipe, wo du selbst hin dein Zeug holen musstest. Ein bisschen ranzig alles, aber super, super locker, aber unglaublich verraucht tatsächlich, weil die Leute direkt in der Eingangstür quasi geraucht haben und dann zog's rein. Und wir haben uns dann rausgesetzt. Es hat zwar geregnet gestern den ganzen Abend, aber sie haben so kleine so Markisen gehabt quasi am Haus und da passten 5 Tische drunter und da haben wir alle ganz eng gesessen. Wir haben uns irgendwo dazugesetzt und das war dann wirklich sehr nett. Und dann da denke ich mir, in so Momenten denke ich mir immer, oh, das musst du häufiger machen, das ist eigentlich total schön. Ja, und dann denke ich das irgendwann wieder und dann ist schon wieder ein Jahr um. Aber in die Stadt zu fahren, samstagabends mit der U-Bahn, das ist halt auch eine Überwindung.
Ja, das ist wahrscheinlich dann auch alle sehr überfüllt mit Menschen und so.
Und was für Menschen? Genau, das meine ich, genau. Ja, nee, aber ansonsten alles super. Also mir geht's tatsächlich toll. Kann man nicht anders sagen.
Ja, das ist doch schon mal positiv zu sehen.
Absolut.
Ja, ansonsten gerade überlegen, ob ich noch irgendwas habe, was wichtig ist. Chef hat jetzt Urlaub. Ich habe Schnittstellen umzusetzen. Also auf der Arbeit her läuft es gerade auch sehr gut. Ich kann mich morgens hinsetzen, arbeiten und alles andere kann ich jetzt erstmal, kann ich ignorieren. Das ist sehr schön. Mhm. Und kein Chef, der alle 5 Minuten dann auf der Matte steht. Ist es soweit? Ist schon fertig? Ist schon alles da?
Echt, ist es so eine?
Wenn es ein Projekt ist, was ihn persönlich sehr, sehr interessiert und sehr, sehr spannend ist, dann hat er so eine gewisse Ähnlichkeit mit einem kleinen Kind und Weihnachten.
Aber das ist ja auch eigentlich schön, oder?
Naja.
Okay.
Habe ich verstanden. Man muss halt dann sehen, dass man die Erwartung entsprechend managt.
Ja, Erwartungsmanagement. Ja.
Dauert 3 Wochen. Dann kannst du 2 Wochen lang nichts tun und dann musst du eine Woche reinklotzen, dann geht das.
So, du machst jetzt während dem Urlaub einfach alles fertig und er kommt zurück und dann sagst du, hey Chef, easy.
Ja, das ist schon seit Monaten fertig.
Achso, man darf es ihm aber noch nicht sagen.
Ja, das wird dann immer so, wenn er dann zu nervig wird, wird es erst freigeschaltet. Ja, klar. Nein.
Ich so weiß
ist es natürlich nicht.
Natürlich hört er diesen Podcast nicht.
Nee, noch natürlich nicht.
Du, der Jens erzählt ja interne aus der Firma.
Genau. Wie sie dich alle verarschen. Nein. Ich bin das gerade am Entwickeln. Freitag Datenexport gebaut. Und dann schauen wir mal jetzt Montag, dass er auch dann dahin kommt, wo er hin soll. Das ist jetzt ja so Daily Business in dem Bereich eigentlich.
Apropos getting things done, also ich habe gerade nämlich auch so, ich will nicht sagen kleinen Hänger, aber es gibt so auf der Arbeit doch einige Tasks und ich müsste auch mal programmieren, aber meistens funkt mir da was anderes zwischen und privat mache ich schon lange nichts mehr für meine Projekte. Und ich habe heute mit Javi mal drüber geredet und ihm geht's halt ähnlich, gerade mit 3 Kindern, das ist nochmal so seine, also Marianne sagte, ich mit 3 Kindern denke ich immer, 2 waren so einfach. Und mit 2 Kindern dachte ich, 1 ist so einfach. Und ich kenne ja noch den Schritt von 1 auf 2 und das fand ich so viel schwieriger mit 2 jetzt. Und wenn das jetzt für 2 wieder so ist, dann weiß ich überhaupt nicht, wie die überhaupt noch was kriegen. Ja, die haben einen Garten zu managen. Da haben sie auch tatsächlich, der ist gepflegt, da sind Sachen gepflanzt. Und ich frage mich, wie schafft ihr das? Das würde ich mit 2 nur schwer hinkriegen. Und da habe ich ihn gefragt, wie er das macht. Und seine Strategie seit über 80 Tagen ist es, er steht jeden Morgen um 5:30 auf. Und das reicht wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wann seine Kinder aufstehen, aber mutmaßlich eben später, dass er zumindest am Morgen eine gewisse Zeitspanne hat, in der er erstens ausgeschlafen ist, möglicherweise zumindest, und in der er Ruhe hat und was motiviert ist, was für sich zu tun. Ich habe bisher immer versucht, ich mache die Sachen abends und das geht nicht gut. Weil wenn das Kind seit 7 müde ist, aber erst um 9 ins Bett geht, sind das 2 Stunden Gang durch die Hölle. Und wenn das Kind dann um 9:30 schläft, dann ist es ein bisschen illusorisch für mich anzunehmen, ich setze mich an den Schreibtisch, bin dann frisch und krieg dann noch Sachen gewuppt. Ich habe schon gar keine Lust, mich an den Schreibtisch zu setzen, ja? Und wenn ich diese Hürde nehmen würde irgendwann, würde es natürlich an der ja, an den Gedanken, an der Denkfähigkeit in diesem Zustand scheitern.
Ja.
Ja, deshalb, ich werde mal, glaube ich, versuchen, ab morgen auch einfach früher aufzustehen. Donnerstag, Freitag.
Das ist sehr sinnvoll.
Ich muss mal gucken, weil was er halt auch sagt, ich habe ja diesen Tagesrhythmus, dass ich Donnerstag und Freitag sehr, sehr früh aufstehe. So um 5 rum. Ich würde gern vor 5 aufstehen, aber ich schaffe es meistens erst um 5, weil ich die Kids halt nachmittags holen muss und dann muss ich um 6.30 Uhr im Büro sein, um meine Stunden einzuarbeiten. Und was er sagte, ja, das ist okay, aber wenn du dann irgendwie die anderen Tage später aufstehst, ist das immer so ein hoch, runter und genau. Das ist halt auch komplett, naja, das macht dich leer, ja, das nimmt dir die Kraft. Und er sagte, richtig, das könnte problematisch sein, dieses Hin und Her. Und vielleicht ist ja wirklich der Trick, ich stehe jetzt jeden Tag um 5 auf.
So mache ich das.
Wie funktioniert es denn für dich?
Wenn ich das tatsächlich so schaffe, sehr gut.
Also okay, gut, dann mache ich das jetzt gut. Auch.
Also ich habe das jetzt gemerkt, ich habe jetzt am Freitag bisschen übertrieben. Bin erst um 3 tatsächlich im Bett gewesen, also 3 Uhr morgens, also samstags 3 Uhr morgens. Ich konnte den ganzen Samstag nichts mehr machen. Mag auch an der Flasche Wein gelegen haben, die vernichtet wurde.
Ja, war feinlich.
Es war aber die Kombination aus beiden. Also Samstag war ich komplett außer Gefecht. Nachwirkungen habe ich heute noch.
Ich glaube, es dauert auch, je älter man wird, und das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich glaube, je älter man wird, desto länger braucht man auch wieder, um auf den Damm zu kommen.
Ja, richtig.
Das heißt, die Flasche Wein, die haut dich jetzt deutlich mehr nochmal weg, als sie dich vor 10 Jahren weggehaut hat.
Ja, und es kommt halt dazu, dass halt 3 Uhr morgens definitiv keine Uhrzeit mehr ist, in der ich wach sein möchte.
Ja.
Das ist eher so eine Uhrzeit kurz vorm Wachwerden. Dann ist es halt so, dass ich im Grunde irgendwann um 5.30 Uhr spätestens aktuell wach bin. Wenn ich halt irgendwie das Fenster und die Jalousien nicht zu habe. Weil ich brauche halt Dunkelheit, wenn ich schlafe. Ja, weil sobald es hell wird, werde ich wach. Punkt. Und das Schlimme ist, dann kann ich auch nur 2 Stunden im Bett gelegen haben. Ich kann dann nicht mehr schlafen. Bin den ganzen Tag halt dann scheiße drauf. Wie man so ist, wenn man nur 2 Stunden Schlaf hat.
Ja. Das geht genau. Meistens über den Tag dann noch relativ gut, aber wenn du es dann nochmal übertreibst, ist es komplett kaputt.
Ja. So, dann habe ich gestern mehr oder weniger den ganzen Tag nur im Bett verbracht, weil ich so müde war, dass ich nicht mal die Energie hatte, mir einen Kaffee zu machen.
Das ist aber ein Teufelskreis.
Richtig. Und als ich dann um 18 Uhr dachte, so, du musst jetzt echt mal das Bett verlassen.
Weil ich muss mal Pipi.
Ja, genau, so in der Richtung. Und du musst dich auch mal bewegen. Hab mich dann für eine halbe Stunde auf den Balkon gesetzt. Und hab mich danach ins Büro zurückgezogen von Rechner und hab dann YouTube-Videos geguckt. Irgendwie bis 10 Uhr und hab mich dann ins Bett geworfen. Und die Auswirkungen lassen jetzt erst so allmählich nach. Aber wo du gerade eben gesagt hast, was für sich selbst getan, ich habe mir heute tatsächlich mal Unity angeschaut. Unity ist eine...
Ja, eine grafische Oberfläche von Ubuntu.
Nein, doch. Also möglicherweise, aber das habe ich mir nicht angeguckt, sondern Unity ist eine Game Engine. Es ist C-Sharp in der Programmierung.
Ja.
Und hab angefangen, damit mal mit rumzuspielen. Ich möchte ja jetzt kein Spiel mit programmieren, vorerst.
Vorerst, alles klar.
Nee, ganz ehrlich, ich habe weder eine besondere Idee für ein Spiel, wo ich sagen würde, boah, das braucht die Welt. Aber alleine irgendwas zu haben, so eine Spielfigur, die du auf einer flachen Ebene hin und her führst, die hüpfen kann, die du steuern kannst, mal sowas zu machen, finde ich jetzt gerade mal interessant.
Okay, aber okay. Ich weiß gar nicht, was so eine so eine Game Engine so mitbringt. Ich habe mich noch nie mit sowas beschäftigt. Aber bei so Game Engines, da denke ich immer an so Grafikmonster, die sich dann.
Ja, auch.
Okay.
Aber angefangen von Physik, Objektkollision, Erkennung, kinematische Steuerung von Figuren. Ja, das, du hast eine Figur, die Figur, der gibst du ein virtuelles Skelett. Und dann kannst du halt sagen, bewege deine Hand von A nach B und der Ellenbogen, der Oberarm, die Schulter entsprechend bewegt sich mit. Mhm. Das ist halt diese, was kinematische Bewegung genannt wird.
Okay. Und ist das einfach frei zugänglich, diese Unity? Gibt es da so eine Community Edition oder so?
Ja, genau. Da okay. gibt es mehrere Bezahlmodelle. Es gibt die Personal, da es halt keine anderen Lizenzen der Unity-Geschichten besitzen, darf es nicht mehr als $100,000 im Jahr darüber verdienen. Also hört sich für mich alles sehr, sehr fair an. Mhm. Und du kannst halt damit rumspielen. Ja, es ist halt so ein bisschen, du kannst 2D-Spiele machen oder 3D-Spiele.
Okay.
Und da hatte ich dann heute ein Tutorial gesehen, ein deutsches Tutorial. Kann ich auch noch verlinken.
Ja, bitte.
Und da ist mir was aufgefallen. Ich mag es nicht, wenn mich so ein YouTuber duzt oder direkt anspricht.
Oh, da wird's aber schwierig. Da bist du ja,
ja
ein ganz old
Ich Fart. Zeig dir jetzt mal, ja, also der Typ hat wahrscheinlich irgendwie so 1 oder 2 Lehrbücher zum Thema Pädagogik gelesen. Und ich erkläre dir jetzt mal in dieser Episode XYZ und dann wiederholt er und wiederholt er und wiederholt er. Und du denkst, ja, komm in die Pötte, Mann. Ich will jetzt wissen, wie XY funktioniert. Mhm. Und hast du nicht das Empfinden, wenn ich dann so ein YouTuber, vor allem so, er spricht dich direkt an, ja? Also der duzt dich und ich zeige dir jetzt, als wärst du der Einzige, der dazuguckst. Ja, bei dem kommt's vielleicht hin, aber.
Naja, ich überlege gerade, ich glaube, dass du an sich stört mich nicht, sondern es kommt eher so drauf an, wie er mich duzt. Ich habe letztens mal einen Podcast gehört und der Typ, der war mir so zuwider. Ja, der nimmt dich so, ja, und jetzt musst du und spüre deinen Gefühlen nach, ne, so gemäß. Und dann denke ich mir, Alter, geh weg. Ja, aber wenn ich jetzt so ein YouTube-Video machen würde oder so, ja, und dann musst du jetzt so und so machen. Und dieses Du ist eigentlich so, nicht jetzt direkt, ja, das machst du so und so und so. Das ist ja irgendwie nicht direkt ansprechend oder vielleicht schon, aber nicht so aufdringlich ansprechend. Dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem, glaube ich. Aber wenn der mich so virtuell umarmt, ja, dann habe ich.
Nee, das hat er nicht. Aber.
Okay. Ja, weiß ich. Kann ich dir so nicht sagen. Ich glaube, mich stört's eher nicht.
Ich glaube, dann wird so eine Eigenheit von mir, dass ich.
Kann sein,
ja. Denke so, hallo, du redest jetzt gerade auf Massenpublikum.
Ja, aber wie soll er dich sonst ansprechen? Also ich fände ja, gar sie. Nicht. Ach so, gar nicht.
Gar nicht. Ja, nicht ich zeig dir jetzt oder ich.
Ich zeige jetzt einfach ohne.
Noch nicht mal, ich zeige euch, sondern hier, so geht das. Punkt.
Okay, ja. Verstehe ich. Weil siezen wäre natürlich auch äußerst awkward, finde ich. Das fände ich, da hätte ich ein komisches Gefühl. Wenn mich jemand im YouTube-Video sieht.
Ja. Das wäre sehr.
Ja, das wäre aber sehr lustig irgendwo. Lass mal YouTube-Videos machen. Komm, Jens.
Willkommen bei CNET.
genau.
CNET. So wollten sie es ja nennen.
Ja. Die CDU. Lassen wir das.
Schade.
Schaffen wir es heute, unpolitisch zu sein? Nein.
Bestimmt.
Mhm. Ja, nee, okay. Und hast du hast jetzt gesagt, du hast nichts Konkretes im Kopf. Du hast jetzt nicht eine Spielidee. Aber was war die Motivation dahinter, dir jetzt Unity mal anzugucken?
Die Motivation war eigentlich, oh, sowas würdest du ja gerne nochmal machen wollen. Beziehungsweise irgendwann bin ich über ein YouTube-Video gestolpert. Da ging es um prozedurale Generierung von Welten. Und er, ja, hier Algorithmus, bla bla bla, drück Return, render, guck mal und dann kannst du durch die Welt laufen. Das sah jetzt ein bisschen einfach aus. Wie hat denn der das gemacht? Was macht denn der da? Was benutzt der denn? Ja, das war dann Unity und 2-3 Plugins installiert und dann Parameter setzen und dann generiert das Ding die in der Landschaft dahin. Und früher habe ich mal im letzten Jahrtausend mich mit so Grafikprogrammierung beschäftigt, dann auch so 3D-Landschaften zu generieren. Da war dann die aktuelle Mode, mit Voxel zu arbeiten.
Voxel, ich weiß noch, das war The Shit, das Spiel hieß Comanche.
Ja, genau.
Das war doch so.
Ja, ja, genau.
Sieht jetzt anders aus, viel geiler. Und wenn du heute auf diese Grafik guckst, denkst du dir, um Himmels Willen.
Genau.
Das war nie schön.
Was das im Grunde gemacht hat, es hat eine zweidimensionale Karte genommen, hat dann farblich ein Höhenprofil drauf bestimmt. Ja, blau war 0, grün war Höhe 1 bis irgendwas und dann kam braun, das war dann noch höher. Und dann bist du quasi in der Programmierung hergegangen, hast geguckt, was ist das für ein Pixel, welche Farbe hat der, und basierend auf der Farbe hast du die Höhe bestimmt. Ja, und da hattest du quasi Volumenpixel, Voxel. Und damit habe ich dann halt irgendwann mal rumexperimentiert und das war dann schon sehr cool, wenn du dann plötzlich so Landschaften hattest und die sahen dann natürlich auch alle entsprechend aus. Also eher so, du erzeugst quasi zufällige Wolkenfraktale. Ja, weil bei solchen Wolkenfraktalen hast du halt so einen Verlauf.
Ja.
Kannst dann Höhen und Täler und sowas relativ easy definieren. Ja, und dann habe ich gesehen, dass der Typ sowas in hübsch gemacht hat.
Okay.
Und dann dachte ich, ach, das musst du ja auch mal machen. Dann weiß ich, dass in meinem Bekanntenkreis einige Leute sehr, sehr viel mit solchen Spielen machen. Ich habe einen Bekannten, der irgendwie regelmäßig an seiner Veranstaltung teilnimmt und dann innerhalb von 72 Stunden ein Spiel programmiert.
Okay.
Und ich find's raus.
Und das willst du auch mal machen?
Nee, glaube ich nicht. Also,
okay, einfach, das ist für dich so, du hast eigentlich überhaupt keinen Anlass, außer du willst das mal machen.
Genau.
Okay. Das ist cool. So mal was so, mal was zu machen, was nicht nutzengetrieben ist.
Richtig.
Finde ich mal ganz schön, dass man sowas noch macht. Kann ich mir ja für mich nicht vorstellen gerade. Was mit der Zeitknappheit zu tun hat.
Ja.
Obwohl, ja, eigentlich ja. Nee, finde ich toll.
Also prinzipiell kann man sich die Zeit schaffen. Das ist ja nicht.
Wir könnten ja einen Chatraum machen, wo sich unsere Hörer treffen. Boah, mit der Unity Engine. Ja, um diesen Podcast zu hören, brauchst du eine NVIDIA GTX 1080 Ti.
Ja, so eine virtuelle. So ein virtuelles virtuellen Raum, Chatraum. Ich habe auch einen Namen. Wir könnten ihn Zweites Leben nennen.
Nee, wir müssen das Englisch machen.
Ah.
Also ich möchte ja nicht nur die Deutschen, sondern
Live 2.
Nein, nicht Live 2.
Live Second Take.
Ja, irgendwas mit Second. Second finde ich gut, aber ist zu lang.
Second Life.
Second Life klingt eigentlich ganz gut, ne? Das
Ja, das könnte das neueste heiße Scheiß werden.
Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal.
Genau. Ich finde das jetzt mal.
Okay, cool. Registrier doch mal die. Lass uns die kommende Domain nehmen.
Ist leider schon, da war schon jemand zu früh.
Ach, Quatsch.
Mist.
Das kann gar nicht sein. Das hätte sich doch durchgesetzt, die Idee.
Ja, vielleicht kommt es noch von Apple oder so.
Apropos Apple und so. Du kennst die Freakshow? Die haben eine Kategorie Pimp My Mac. Mhm. Ja, da reden sie darüber, wie sie ihre alten Rechner, was sie da jetzt eingebaut haben, damit sie in der heutigen Zeit ganz gut funktionieren. Meistens Gegenstand dieser Kolumne Pimp My Mac ist eigentlich immer der Classic Mac Pro von 2010, 2012. So die letzten Cheesegrater-Modelle. Ja, 2013 kam ja die Urne oder die Papiertonne oder wie auch immer, der Stifthalter, wie auch immer man diesen Rechner da benamsen möchte. Und jetzt dieses Jahr wird es ja den neuen Mac Pro geben.
Genau.
Aber ich habe halt noch diesen alten Mac Pro. Und ich hatte da tatsächlich eine Nvidia GTX 1080 Ti drin, weil ich dachte, hey, ich würde gerne da bei so einem coolen Podcast, die haben einen Chatraum und da würde ich gerne dabei sein. Nee, rührte eigentlich noch daher aus diesem Let's Plays, die ich mal gemacht habe, bevor Juna geboren wurde und dann einfach die Möglichkeit zu haben, ich kann mal in ein Windows booten und kann dann spielen. Fallout wollte ich damals spielen, GTA 5 habe ich ein bisschen gespielt, sowas. Und mittlerweile hatte ich dann eine GTX 1080 Ti, das war ja so die Top-of-the-Line-Consumer-Grafikkarte von Nvidia, bevor jetzt die 20er-Serie vorgestellt wurde. Die RTX oder wie sie heißt. Das Problem war, dass Apple und Nvidia offensichtlich ein Beef haben. Also so genau weiß man das nicht. Aber für das aktuelle macOS, und das ist jetzt fast ein Jahr auf dem Markt, gibt es noch immer keine Grafiktreiber für Nvidia-Grafikkarten. Das heißt, ich konnte nicht auf das aktuelle Betriebssystem 1014 Mojave installieren. Beziehungsweise upgraden. Und auf allen anderen, auf meinen allen Rechnern habe ich es halt sonst, ne? Auf der Arbeit, auf meinem Laptop, auf Defi hat es irgendwie drauf. Und es ist schon irgendwie cool. Das hat so diesen Dark Mode, wo dann endlich mal macOS auch ein bisschen dunkler wird. Also ich finde den nicht unbedingt gelungen. Aber ich probiere es jede Woche mal aus für eine Woche. Und dann denke ich mir so, ah nee, hell ist irgendwie schöner. Und dann schwanke ich immer so hin und her. Und das wollte ich gerne auf dem Mac Pro auch haben. Und ich habe lange gewartet auf Grafiktreiber und dann fängst du an, in Foren zu lesen und es gibt dann ja die Behauptung, Apple ist schuld, weil sie irgendwie den Treiber von Nvidia nicht freigibt und sie müssen den freigeben, wird behauptet. Die eine andere Geschichte erzählt dann halt genau das Gegenteil. So, Nvidia hat überhaupt gar keinen Bock auf Apple und macht diesen Treiber nicht. Die wollen lieber Geld verdienen indem sie, weiß ich nicht, Grafiktreiber für Windows installieren, kreieren und verbessern. Und die Macianer, tatsächlich ist es ja auch so, der Markt ist relativ gering. Weil du kannst in Macs auch normalerweise keine Custom-Grafikkarten einbauen. Die einzigen, wo du die Grafikkarten tauschen kannst, sind eben die alten Mac Pros. Und Nvidia-Grafik in Macintosh-Laptops oder so fest verbaut, gibt es schon eine Weile nicht mehr. Also warum sollten sie einen Treiber installieren? Ja, weil 10 Hansel irgendwie da eine Nvidia-Grafikkarte im Mac Pro haben?
Ja.
Ich weiß im Endeffekt nicht, warum es keinen Treiber gibt. Fakt ist, es gibt keinen Treiber. Und da habe ich mir jetzt überlegt, was mache ich? Und bin dann...
Du hast jetzt selbst eingeschrieben.
Ich habe jetzt selbst eingeschrieben in Python, ja genau. Nee.
Oh, mit künstlicher Intelligenz.
Ich habe mir eine Grafikkarte gekauft. Und zwar eine ziemlich mittelklassige Grafikkarte. Und zwar eine Sapphire Pulse Radeon RX 580. Und das ist die einzige, ist nicht die einzige, aber es ist eine der wenigen Grafikkarten, von denen Apple gesagt hat, die ist in Mojave supported. Und weil ich jetzt irgendwie nicht mehr Bock auf Basteln hatte, habe ich mir eben die gekauft. Kostet im freien Handel so. Es gibt eine 4 GB und eine 8 GB Version. Ich habe die 8 GB Version, weil sie nur 10 Euro teurer ist. Und wir reden hier von Preispunkt 190 Euro. Straßenpreis ungefähr. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Nvidia. Die sind halt deutlich teurer. Also die wirklich schnellen Nvidia. Sie sind aber auch tatsächlich wirklich schneller. Ich habe so ein paar Benchmarks gemacht und diese Radeon, ja, ne, zeigt halt irgendwie den Valley-Benchmark an, aber wenn du dann die Zahlen nebeneinander hältst, siehst du, dass die GTX irgendwie dann doch deutlich schneller ist. Ist aber ganz cool. Ich habe jetzt Mojave auf dem Mac Pro und merke keinen Unterschied. Schön.
Du merkst keinen Unterschied
zum anderen
Mojave und
High Sierra, genau.
Also
ich kann jetzt den Dark Mode haben, doch.
Das ist doch gut.
Ja, wollte ich nur sagen, das Einzige kommt mit einem Preis. Ich habe jetzt kein Bootscreen mehr. Das heißt, bis jetzt nicht dieser Desktop geladen ist, wo ich mich dann anmelden mit meinem User, sehe ich gar nichts mehr. Ich sehe nicht, dass der bootet. Und das hat zwei Probleme. Zum Ersten, ich kann nicht mehr in Windows booten. Ich kann nicht mehr umbooten, weil da muss ich eine Hotkey, also vielleicht kann ich blind umbooten, habe ich noch nicht wirklich probiert. Weil ich da irgendwie eine Taste halten muss, dann muss ich warten, bis so ein Auswahlmenü kommt, dann muss ich halt die Windows-Partition wählen und das im Blindflug kann man vielleicht schaffen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Möglichkeit. Aber was eigentlich viel blöder ist, Apple hat ja eine Full Hard Disk Encryption, die das nennt sich File Vault. Und was der macht, der verschlüsselt deine komplette Festplatte und bevor der überhaupt anfängt zu booten, fragt dich die Apple-Firmware, wenn du FileVault aktiviert hast, nach dem Passwort, um das Volume zu entschlüsseln, von dem er dann booten kann. Klar, er kann nicht von einem verschlüsselten Volume booten. Da ich jetzt mit dieser Grafikkarte die Firmware gar nicht mehr sehe, kann ich auch FileVault nicht einsetzen. Das heißt, ich fahre hier mit meinem Mac Pro jetzt unverschlüsselt durch die Gegend mit der Festplatte, mit der Bootplatte zumindest. Aber andererseits habe ich mir dann gedacht, das ist ein Mac Pro, den trage ich nicht durch die Gegend, den vergesse ich auch nicht im Zug. Der wird vielleicht auch nicht irgendwie aus einem Rucksack geklaut, weil der steht halt einfach in meiner Wohnung. Und wenn die den raustragen, naja gut, dann sind halt die Daten tatsächlich entschlüsselt auf dieser SSD. Aber ja, das ist wirklich der einzige Nachteil, den, wo ich jetzt sagen würde, der stört mich ein bisschen. Aber funktioniert. Upgrade war total problemlos. Halbe Stunde und ich hatte da ein Mojave drauf, das genauso konfiguriert war wie mein High Sierra. Und das funktioniert ja schon hervorragend bei Apple.
Das ist wirklich gut, ja.
Ja. Und jetzt Pferdefuß, mehr oder weniger Pferdefuß. Sie haben das neue Betriebssystem angekündigt, das macOS Catalina. Das soll irgendwann so im Herbst kommen, vermutlich. Wie die macOS immer im Herbst kommen. Und da wird der Mac Pro, den ich habe, nicht mehr unterstützt offiziell. Jetzt ist die Frage, warum er nicht unterstützt wird. Gibt es technische Gründe? Gibt es irgendwas, was die Hardware eben nicht mehr kann? Ich meine, die Hardware ist jetzt 7 Jahre alt. Es kann sein, dass sie da irgendwas auf irgendwelche Funktionen neuerer CPUs benutzen, die meiner jetzt nicht hat. Oder ist es eine politische Entscheidung? Es gibt, habe ich eben gelernt, eine ganze Szene von Leuten, die versuchen, moderne macOS-Betriebssysteme auf alter Mac-Hardware zum Laufen zu kriegen. Die schreiben dann Patcher für alte Hardware, so dass du auf einem 2009er MacBook Pro zum Beispiel jetzt Catalina installieren kannst, obwohl ein 2012er eigentlich vorausgesetzt wird.
Okay.
Und es gibt, die zweite Beta von Catalina ist jetzt seit einer Woche ungefähr raus und es gibt jetzt positive Meldungen, dass sie es geschafft haben auf einem Mac Pro 5.1, wie heißt das Modell intern, das ich habe, Catalina zum Laufen zu bringen. Und hoffen wir mal, dass das nicht in Bastelei ausartet, sondern dass du dann irgendwie so einmal was ändern musst und dann läuft's in der Folge, kannst du normal Updates installieren und so weiter. Du willst ja irgendwie nicht so auf einmal einen Hackintosh haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn der Aufwand dann wieder gleich im Hackintosh ist, dann kannst du.
Exakt, das will ich komplett vermeiden. Oder, wenn das nicht gehen sollte, dann habe ich noch 2 Jahre lang Security-Updates für Mojave.
Ja, bei mir läuft ja auch Mojave.
Ja.
Und ich habe halt ein 2012er MacBook Pro.
Ja, wird das noch unterstützt? Ich glaube, oder?
Weiß ich nicht. Also aktuell wird es noch unterstützt, aber ob das für, wie auch immer das neue Ding jetzt gerade wieder heißt.
Catalina.
Ja. Catalina, okay.
Ich kann es mir aber auch nicht merken, tatsächlich. Ist ganz schwierig. Ist irgendeine Insel. Catalina supported Macs. Die Liste findet ihr, die supportet, so gucken wir mal, Sidecar nur auf OSX Daily, wieder hat doch Apple mal selbst was gemacht. Da. Apple hat Vorschau auf Mac, ach nee, hilft jetzt nicht. Ich finde das raus. Ich finde das okay. Raus. Am 2012er MacBook Pro mit 2012 or newer ist supported in Catalina. Ja.
Okay, dann wird der hier noch weiter unterstützt.
Ja, fantastisch. Das ist doch,
nicht schlecht, aber dann sagen wir mal, ist das Ding hier auch schon angezählt.
Ja.
Die nächste Version wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so unterstützen.
Das ist meine große Sorge auch für den Mac Pro. Also mir setzen sie jetzt die Pistole auf die Brust. Und ich habe dann jetzt schlimmstenfalls 2 Jahre zu entscheiden, wie es weitergeht. Bleibe ich bei einem veralteten macOS oder installiere ich mir was anderes? Oder schicke ich den Mac aufs alten Gleis und sage, ich möchte vielleicht keinen stationären Mac mehr, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil ich mir vor gar nicht allzu langer Zeit 2 externe Monitore gekauft habe. Also irgendwas Externes habe ich. Vielleicht versuche ich einen dieser ungeliebten 2013er Mac Pros auf eBay zu kriegen, diese Tonne. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie da die Gebrauchtpreise aussehen. Aber der Mac hat keinen guten Stand und vielleicht wird es ja dann billiger. Ich weiß es nicht.
Aber wo ist jetzt die Argumentation mit dem stationären? Du kannst auch 2 Monitore an MacBook anschließen.
Ja,
oder nicht?
Dann müsste ich mir halt wieder, also wenn ich den jetzt wirklich sagen würde, meinen Mac Pro schalte ich ab, dann würde ich mir nicht unbedingt einen neuen Mac kaufen, weil ich habe ja tatsächlich, ich habe natürlich ein MacBook, was habe ich, ein 2015er, glaube ich, MacBook Pro. Ja, da müssten auch 2 Monitore dran gehen. Ja, stimmt schon. Aber ach, den Mac Pro habe ich ja, weil ich irgendwie nicht diese Consumer-Hardware wollte. Ja, da habe ich 16 GB RAM und dann 16 GB RAM, das sind 2 Browser-Tabs. Ja, und deshalb habe ich ja den Mac Pro. Weil ich mehr als 2 Kerne will, weil ich mehr als 16 GB RAM will, weil ich ECC-Speicher möchte, der irgendwie Bitfehler korrigiert. Ja, und ach. Und dann bist du halt wirklich aufgeschmissen. Dann gibt es nichts außer Mac Pro. Gut, ein iMac Pro. Aber ich brauche den Monitor nicht, der in einem iMac Pro eingebaut ist.
Das ist richtig.
Das ist doch alles scheiße. Ja, deshalb, ich weiß nicht, angezählt, du sagst es, also muss ich mir dann Gedanken machen. Bleibe ich bei macOS, versuche ich mal wieder irgendwie ein anderes Unix. Wird es ein Linux? Was in manchen Sachen vielleicht wirklich praktischer wäre, in vielen Sachen definitiv unpraktischer. Ich weiß es einfach nicht.
Also, nee, bevor ich ein Linux nehme, werde ich bei Windows bleiben. Also echt.
Ja, gut. Windows kann ich überhaupt noch weniger bedienen.
Das ist ja dein Problem.
Genau, ja, richtig, natürlich, klar.
Also, ich bin mit dem OS X hier an sich sehr zufrieden. Also auch mit der Kiste, mit dem MacBook Pro. Das ist halt irgendwie ein 2,5 Gigahertz Intel Core i5, also eine sehr alte CPU-Version, logischerweise von 2012. Meine hat auch 16 GB RAM. Und ich habe bisher noch nicht gemerkt, dass mir da irgendwas fehlt.
Ja. Das kann schon sein. Also ich weiß, wenn ich jetzt auf meinen RAM-Verbrauch gucke, ist der halt höher als 16 GB.
Natürlich, weil der sich nimmt, was da ist.
Ja, mag sein. Nein, er sagt mir halt gerade so, 32 GB nehmen sich schon mal irgendwelche Apps. Ja, der Google Chrome, den ich hier habe, schon mal 4 GB, der Firefox 2 GB.
Ja, warum laufen die beide gleichzeitig?
Weil ich, das ist mein Podcast-Setup. Ich habe in dem Firefox, bin ich in unserem WordPress eingeloggt und schreibe da direkt die Shownotes rein, während ich Links und so weiter in dem Chrome mache, weil da ist unser Affiliate-Programm bei Amazon offen.
Okay.
Zum Beispiel. Ja, aber wie auch immer, also ne, 32 GB RAM ist jetzt erstmal weg. Und dann ist natürlich...
Ja, die wären nicht weg, wenn du nur 16 MB hättest, 16 GB.
Ja, aber dann wird das swappen. Swappen geht gar nicht. Swappen ist schlecht für die Nieren.
Naja, entweder das Verhalten anpassen oder mehr Geld ausgeben.
Genau. Und ich bin nicht bereit, mir von einer Hardware diktieren zu lassen, was ich tue.
Okay.
Ja, gut. Nächstes
ich Thema. Auch nicht, aber vielleicht ist mein Verhalten da ein bisschen sinnvoller. Ich habe halt nicht tausende von Programme gleichzeitig offen.
Nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Ach, ist ja auch wurscht. Egal, wie gesagt, ich hoffe.
Früher haben die Programme auf eine Diskette gepasst.
Früher. Apropos Diskette, so und apropos, früher war alles besser. Infrastrukturapokalypse. Es geht los, also jetzt fängt's an. Letzte Woche war das, glaube ich, dass ganz Argentinien und Uruguay ohne Strom waren.
Ja.
Hast du es mitbekommen?
Das natürlich, das mitbekommen.
Ein
ja.
ganzes Land vom Netz genommen und natürlich, ja, irgendwie, ach, da sind zwei Staudämme, die hatten Probleme und haben dann keinen Strom erzeugt. Ich bin ja nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Und nicht nur, weil ich das Buch Blackout gelesen habe.
Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ein Experiment war.
Das ist halt krass, ne? So, jetzt geht's los, habe ich wirklich gedacht. So, okay.
Wer guckt hier an, was jetzt gerade im Iran passiert? Die USA schalten da jetzt auch ihre Waffen, Cyberwaffen scharf.
Mhm.
Und das ist ja auch verständlich. Also ich im Sinne von, wenn ich einen Krieg führen möchte, dann möchte ich doch meinen Gegner möglichst schnell und einfach verkrüppeln. Ja, dass der möglichst nicht mehr einsatzfähig ist.
Ja.
Ja, also klar, entweder fliege ich mit dem Flugzeug drüber und werf Graphitstreifen über die Stromverteileranlagen. Oder ich sitze zu Hause bequem im Sessel mit meinem Soda und drücke auf den Knopf und irgendwelche Anlagen gehen in die roten Bereiche und explodieren und kaskadieren sich dann halt mal wild durchs Netz.
Ja, du, es ist schon ein echt verdammt komisches Gefühl.
Und quasi so ein Cyberangriff ist halt ein bisschen, ich sag mal, risikoarmer, auch in Richtung Eskalation gesehen, als halt mit einer Bombe Stromverteiler in die Luft zu jagen.
Warum glaubst du, dass es einfacher ist oder so?
Weil Personenschaden geringer ist?
Na, ich weiß weil, ja nicht, wenn du den Strom weg abdrehst und es sind Leute auf Strom angewiesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie so die Notfallstrukturen funktioniert haben. Ich denke da an Krankenhäuser und dergleichen.
Natürlich. Es ist nicht gefahrlos, keine Frage. Aber es ist halt eine Stufe niedriger, als mit einem Flugzeug in das Hoheitsgebiet des Landes einzudringen und Bomben abzuwerfen.
Hm. Ja, es ist was anderes. Ich weiß gar nicht, ob es gefahrlich. Ja, kommt auf den Standpunkt an. Ne? Das Flugzeug kann nicht abgeschossen werden, wenn es nicht da ist.
Ja, erstens das und zweitens das Ergebnis zum Schluss, dass im ganzen Land der Strom ausfällt, ist im Zweifelfall derselbe.
Mhm.
Ja. Aber auf der anderen Seite kannst du sagen, ja, wenn du dich halt verwundbar machst, musst du auch damit leben, dass das passiert. Weil wenn das auch der böse Militärmachthaber ist, der das jetzt gerade macht, oder ob das Klein Fritzchen mit seinem Linux-Laptop ist, das sind ja immer Linux-Laptops. Ja,
natürlich. Das sind C64s.
Ja, genau. Mit Unity Media als Grafik, mit Unity als Grafikoberfläche.
Ja.
Damit dann das Copy und Paste so schön animiert ist. Kann halt jeder in Anführungszeichen ein Land lahmlegen. So trivial ist es wahrscheinlich nicht, aber man braucht nicht viel. Ja, eine Handvoll Leute, die nicht die dümmsten sind, sich mit der Technik auskennen und beharrlich sind, könnten sich auch passende Botnetze aufbauen.
Hast du vorgesorgt? Hast du USVs am Start? Ich verkaufe dir welche. Die Preise sind leider letzte Woche gestiegen, aber ich habe da was für dich.
Nö, nö, ich brauche nichts.
Im Laptop ist ein USV drin.
Richtig.
Ja. Und, ja, ja, also kennst du das Buch Blackout von Marc Ellsberg?
Das hat mir hier schon mal angesprochen
gehabt. Ja, okay, ja, ich möchte es nochmal erwähnen, hat mich gefesselt. Kein schönes Szenario.
Ja, richtig.
Ja. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie es ausgegangen ist. Jetzt, also ich habe das, also das Buch schon, aber jetzt diese Geschichte mit dem Stromausfall. Ich habe jetzt gelesen, dass es wohl, oder ich habe aufgehört, das zu verfolgen, als es hieß, da sind zwei Staudämme, die hatten Probleme mit Stromversorgung, weil sie kaputt waren oder so, tralala. Und ich weiß auch gar nicht, wie sich das jetzt aufgeklärt hat, ob es da noch was gab. Ich habe diesen Punkt damals in unsere Liste geschrieben und muss gestehen, habe es jetzt nicht nochmal aktualisiert, mein Wissen.
Hast du das nochmal verfolgt? Nee, leider auch nicht.
Okay.
Also ich habe das jetzt auch gerade mal spaßeshalber in meine Suchmaschine reingeworfen, um nicht Google sagen zu müssen. Und ich habe nur Sachen so um den 16. rum, gerade an Ergebnissen.
Ja, okay, das ist glaube ich so aus der Zeit genau hinzugefügt, 16. Juni, ja genau. Das ist so ein Link, den ich auch habe.
So, das ist eigentlich
vielleicht
so, was
wollen
das
sie
aktuell
ja nicht, vielleicht wollen sie nicht, dass wir es wissen.
Wenn ich jetzt den Zeitraum auf die letzten 24 Stunden beschränke, dann habe ich dann sowas wie Uruguay muss Adler der Admiral Graf Spee verkaufen.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, genau. Also wenn Nazi Devotionalien haben möchte, wäre jetzt eine gute Gelegenheit.
Ja, dann ist wieder halb Ostdeutschland unterwegs und bietet. Naja.
Da bin ich immer gespannt, was da so angeboten. Ach, egal.
Ja, gut.
Also hier gibt es ein Update bei der Welt, um das nachzureichen, gibt es am 16.06. hier unten gibt es irgendwie Update, da haben sie leider dann kein Datum dran geschrieben, ich weiß nicht, ob das vom 16.06. ist. Update, nach dem beispiellosen Stromausfall in Argentinien und Uruguay funktioniert die Elektrizitätsversorgung in beiden südamerikanischen Ländern wieder nahezu flächendeckend. 47 Millionen Menschen.
Das wow. Tolle ist, also meine Theorie ist, dass sie tatsächlich irgendwie die Staudämme in Anführungszeichen gehackt haben.
Kann gut sein.
Und das kaskadiert relativ schnell durch so ein Stromnetz.
Das war ja damals, was war denn diese Malware damals, die diese iranische Atomzentrifuge da kaputt gemacht hat?
Ja, genau.
Stuxnet.
Stuxnet, genau.
Das war ja auch so, ne? Da wird eine Industrieanlage befallen und ich meine, natürlich läuft auf so einem Staudamm eine Software. Und sehr vermutlich ist das tatsächlich so eine Steuersoftware, die von auch Siemens. Auf einer, das heißt, ja, aber Stuxnet war damals Siemens, aber möglicherweise ist da der Markt gar nicht so groß.
Richtig.
Ja, und das kann natürlich sowas sein.
Und wenn du dann solche, Anführungszeichen, hochspezialisierten Industrielösungen hast, die leben ja hauptsächlich nur davon, dass keiner die kennt.
Security by Obscurity. Ja, genau.
Ja, genau.
Ja.
Und ja, wie gesagt, das kaskadiert relativ schnell durch. Vorteil in Anführungszeichen von solchen Experimenten ist, dass sich jetzt eventuell die Verantwortlichen hinsetzen, den Angriff analysieren und ihr System absichern, dass so eine Kaskade halt gestoppt wird. Ja, dass halt nur eine Stadt Blackout hat und nicht ein ganzes Land.
Ist die Frage,
ist aber nicht so einfach.
Ist auch die Frage, ob das tatsächlich möglich ist bei den Stromnetzen, so wie die architekturell aufgebaut sind, ob du wirklich das beschränken kannst auf einzelne Regionen. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach möglich ist.
Nee, gerade ein Stromnetz willst du ja auch, musst du synchron halten. Du hast ja eine gewisse Wechselspannung da drauf. Ja? Also hier in Deutschland und Europa sind es 50 Hertz. Und diese 50 Hertz sind relativ wichtig, dass sie eingehalten werden. Wir hatten vor 2 Jahren oder so doch das Problem, dass es aufgrund von Lastspitzen, dass diese Frequenz leicht abgewichen ist. Mhm. und zwar über einen längeren Zeitraum, dass dann so diverse Kühlschrank- und Backofenuhren falsch gingen. Also mussten die dann, als sie die Probleme lösen konnten, ein bisschen die Frequenz erhöhen, bis dann die Uhren wieder quasi passten, wieder passten und dann das Ding wieder zu normalisieren. Ja, und das, was in Deutschland oder in Europa allgemein halt ein Aufwand betrieben wird, dass wenn dann irgend so ein Aluminiumwerk mal auf die Idee kommt, hier mal schmeißen einen zweiten Ofen an, dass in ganz Deutschland nicht Strom ausfällt, das ist ein paar Leuten zugute zu halten, die da Regler dann hin und her schieben und dann irgendwelche Staukraftwerke anwerfen, wo dann Gravitationsantrieb benutzt wird, um Strom zu generieren.
Das ist schon absurd, wenn du darüber mal liest, ne, dir wird eigentlich, also mir wird da immer so ein bisschen flau in der Magengegend, wenn du das so liest und denkst, das hört sich echt fragil an. Das richtig, hört sich genau. Wirklich, wirklich fragil an. Dass das noch nicht umgefallen ist, wow.
Und wenn man sich mal anguckt, wie so da die Überwachungszentralen der RWE und ähnlichen aussehen, da müssen sie sich in der NASA nicht verstecken.
Genau, ja.
Und das ist teilweise echt so. Ich habe das Gefühl, dass sie da so analoge Schieberegler haben und dann wie so ein Tennisball auf dem Luftstrom oder so ein Eishockeyball hier, so ein Tischtennis, Pingpongball, so heißen sie, versucht auf dem Luftstrom hin und her zu regeln, damit der nicht runterfällt.
Genau. Eher Hockey in echt.
Ja, genau. So ein Hockeypuck. Und irgendwie, der Typ wird dann alle halbe Stunde ausgewechselt, weil er sonst mental zusammenbricht.
Ja, sowieso die Fluglotsen, ne? Die arbeiten.
Ja, genau.
Die arbeiten nicht so lange, aber dafür macht's die echt fertig dann. Ja, völlig interessant. Also da bin ich mal gespannt, ob das jetzt so der Auftakt war. Oder einfach nur mal, guck mal, was wir können. Wäre doch schade, wenn euch was passiert. Vielleicht unterschreibt ihr ja dieses Handelsabkommen.
Nee, also ich gab es da einen Handelsabkommen?
Ja, ich wollte gerade mal googeln, ich weiß nicht genau.
Wäre ja schade, wenn ihrer Stromversorgung wieder was anderes passiert.
Genau. Ach, also, guck mal, Siemens verkauft irgendwie Kraftwerke nach, nein.
Vom TÜV Süd abgenommen. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben ja auf der anderen Seite gerade den USA-Iran-Konflikt, der so richtig schön hausgemacht ist. Und ja, da werden die Amerikaner jetzt auch ihre Cyberkrieg erstmal gegenschießen, weil der Iran hat ja irgendwie eine Drohne von den Amis aus der Luft geschossen. Es ist nicht ganz klar, ob sie jetzt in der Drei-Meilen-Zone vom Irak war, ob sie im internationalen Gewässer war. Da unterscheiden sich die Darstellungen.
Komisch.
Ja, ja.
Ja, ja, ich bin. Ich habe gerade tatsächlich eine News gefunden, vom 27.05.2019 steht das Mercosur-Abkommen kurz vor dem Abschluss. Und Mercosur ist das Abkommen, ist die abgekürzte Bezeichnung für den gemeinsamen Markt Südamerikas. Und das ist irgendwie ein Abkommen, ja, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien, Ecuador, Guam, Neuseeland, Mexiko. Ja, aber das weiß ich nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als sei das ein Kandidat. Ich meine, das ist eher so untereinander und nicht mit einem westlichen Exporteur.
Ja, das ist halt aber für die USA wahrscheinlich wirtschaftlich auch sehr unangenehm.
Das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, hier zuerst gehört, ne, sollte da was rauskommen. Ja, aber das ist jetzt kein Beweis.
Oder es geht einfach nur darum, dass sie die Flüchtlinge gar nicht erst nach Mexiko reinlassen. Und damit dann, ja, wer weiß.
Ja,
Mauer.
Aber wo wir schon bei apokalyptischen Nachrichten sind. Hast du uns was mitgebracht diese Woche?
Ich habe eine Kleinigkeit gefunden. Jetzt muss ich gerade selbst mal mich orientieren. Wo ist das? Ich hatte das doch gerade eben. Hören Sie auch morgen zu.
Betreutes Surfen, jetzt auch in Ihrer VHS.
So, genau. Und zwar, es geht um die Datenfreiheit der Woche.
Exakt, die Datenfreiheit der Woche.
Und zwar in der NASA. Die habe ich jetzt hauptsächlich deshalb genommen, weil sie so ein schönes Problem der Sicherheit beleuchtet. Der NASA sind 500 MB an Daten weggekommen.
MB. Das gibt's noch?
Ja, keine Ahnung, inwieweit die brisant sind, aber es ist halt aufgefallen, dass da Daten weggeflossen sind, die nicht hätte wegfließen sollen. NASA hat ja auch staatliche Aufträge, da ist auch Geheimhaltung und ja, ist ja auch was auch mit Wirtschaft, das heißt, man möchte da nicht unbedingt alles an die große Glocke hängen. Das Interessante an der Geschichte ist, wie dann die Leute an die Daten gekommen sind. Da hatte wohl irgendjemand ein Raspberry Pi einfach ins Netz gehangen. Mit einem Fuß im NASA-Netzwerk und einem anderen Fuß im Internet.
Ach, wie scheiße.
Warum der da jetzt war, wer den da reingehangen hat, weiß man natürlich noch nicht. Da werden jetzt wahrscheinlich das FBI massiv die Steine umdrehen. Und die werden da wahrscheinlich auch noch mehrere von so Kisten finden, weil die sind ja relativ praktisch. Hey, wir brauchen einen Chat. Ja, anstelle jetzt irgendwie eine virtuelle Maschine und ähnlich, komm hier, ich habe hier noch von den 10 Raspberry Pis, die ich zu Hause rumliegen habe, hier einen fertig. Ich habe das sowieso gerade rumexperimentiert und bam, hängt er im Netz. Ja, und denkt nicht weiter nach und dann ist er irgendwann mal vergessen und irgendwo eingemauert, aber tut dann trotzdem noch arbeiten.
Ja.
Das wäre nicht das erste Mal, dass irgendwo eine Kiste rumsteht und keiner weiß, wofür die da ist, aber sie blinkt. Und keiner traut sich, die abzuschalten.
Das ist wirklich so ein Problem mit diesem, dass die so klein sind. Und das geht mir mit tatsächlich auch mit virtuellen Maschinen so. Du fährst mal bei uns eine Test-VM hoch und die tickert dann vor sich hin und dann vergisst du sie aber.
Ja, genau.
Und irgendwann loggst du dich mal wieder und denkst dir, was? Irgendwie ein kryptischer Name, komisch. Ach, ich lass die mal laufen. Ja, und dann werden das auf einmal immer mehr.
Das genau, und dann schaltest du mal irgendwann eine ab. Dann steht da 5 Minuten später dein Chef vor dir, ist dich am Zusammenfalten, warum du seinen Minecraft-Server abschaltest.
Ja, ungefähr.
Ja, und das nächste Mal überlegst du dir halt dreimal, ob du so eine Kiste einfach abschaltest.
Aber ich finde das tatsächlich, ich habe gerade so überlegt, wie viele Raspberry Pis habe ich hier in meiner Wohnung? Und du vergisst tatsächlich regelmäßig welche.
Ja.
Ja, ich habe so, bei mir sind ja die Lautsprecher quasi an Raspberry Pis hängen die. Und dann habe ich auch noch, ach Moment, dann habe ich ja da auch noch einen Raspberry Pi, der macht ja noch dieses und jenes. Und das ist schon,
ja,
das geht wirklich schnell. Weil die stehen in der Ecke, die stehen in der Ecke und du updatest die einfach nicht mehr. Die funktionieren halt. Und ja, dann genau. Sind die so convenient und sind halt einfach da. Und du weißt, du realisierst gar nicht, ja, das sind Computer. Die haben Sicherheitsprobleme, gegebenenfalls.
Richtig.
Ja.
Ja, ich habe hier irgendwo einen rumstehen, der irgendwie jahrelang einen privaten DNS-Server für mich betrieben hat, damit ich quasi intern eigene Namen vergeben kann. Weil mit 4 Rechnern hatte ich keinen Bock, jedes Mal irgendwo in die Hostdatei irgendwas einzuschreiben, wenn ich dann mal eine virtuelle Domäne haben wollte und damit rumzuexperimentieren.
Mhm.
So. Ja, der läuft auch irgendwo jetzt rum. Ja gut, in dem Fall, konkreten Fall weiß ich, wo er
bin
steht.
Bin gerade einkaufen. Der läuft irgendwie so rum. Wo ist der denn?
Ja, wo läuft der denn? Ja, wo läuft der denn hin? Ja,
ja, das ist wirklich ein spannender Fall und ich glaube, davon werden wir noch tatsächlich in Zukunft hin und wieder was sehen.
Ja. Dann ist das ja in den meisten Firmenpolicies so, ja, darf seine eigenen Privatrechner nicht mit ins Firmennetz schleppen,
ja.
Was verständlich ist.
Ja.
Ja, du weißt ja nicht, wo der vorher war. Und zack, hast du dann halt irgend so einen Erpressungstrojaner in deinem Firmennetz.
Ja.
Die Dinger sind, gegen die sich zu schützen, ist nicht einfach.
Ja, Heise war ja
genau
betroffen von irgend so einem Krypto-Trojaner.
Ja, ruckzuck passiert das. Du hast dann halt mal nicht eine stumpf und blöd gemachte E-Mail. Dann kriegst du eine E-Mail von einer Adresse, die du kennst, die sinnvoll Rechtschreibung hat, die Themen anspricht, die in Anführungszeichen für dich aktuell und relevant sind. Und es hängt ein Word-Dokument dran, was jetzt nicht ungewöhnlich ist im Business-Alltag, und du öffnest das. Bam.
Ja. Ralf ging's, hat er erzählt, den ich gestern getroffen habe, dem ging's andersrum. Der hat schon immer irgendwie eine Bahncard, und irgendwann hat die Bahn die Rechnung nicht mehr per Brief geschickt, sondern hat ihm eine E-Mail geschickt, wo ein PDF dran hing. Und er sagt, es hat ihn eine Viertelstunde gekostet, mit verschiedenen Realitätschecks irgendwie, hat er dann gedacht, okay, das sieht eigentlich echt aus, der Betrag stimmt. Er hätte mal überwiesen das Geld und es käme sogar eine Bahncard zurück. Aber das ist auch so, die Bahn ist davon lustig. Ne? Wir stellen das mal um, sagen denen nicht Bescheid.
Ja.
Also ich bin mal gespannt, wie viele Leute eben nicht überwiesen haben, weil sie sich diese vierte Stunde nicht genommen haben, um zu verifizieren. Ist das denn jetzt ein offizielles Schreiben? Ich hätte es, glaube ich, nicht überwiesen. Ich hätte es nicht überwiesen. Ja, genau, dann kommt eine Mahnung und dann wird es eventuell gleich x Euro teurer oder so.
Ja, ihr habt mir keine Rechnung geschickt.
Ja. Ja, Mai.
Ja, es ist Kostenoptimierung.
Diese ganzen Geräte, das ist auch genau wie diese Glühbirnen. Das sind ja alles diese Smart-Sachen.
Das ist doch super.
Nee, da fühle ich mich, wie gesagt, ich habe immer häufiger das Gefühl, ich bin der Alte, der keine neuen Dinge mehr ausprobieren will. Aber ist gar nicht böse gemeint, aber irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl.
Also, ich möchte meine bewegungsaktivierten Lampen nicht mehr missen. Ich finde es halt immer noch neandertalisch, einen Schalter umzulegen, nur weil ich einen Raum betrete. Das kann der Raum noch gefällig selbst merken, dass ich
das
da drin bin.
Das ist Marketing, die haben dir eingeredet, dass das neandertalig ist. Und Bewegungsmelder, ja, die gab es ja auch schon vorher, bevor das irgendwie smart Glühbirnen waren, die irgendwie nach China telefoniert haben oder Japan oder Russland oder.
Das ist ja das Problem. Oder. Also die brauchen kein Internet. Nee, die brauchen einen Helligkeitssensor, dass sie halt nicht angehen, wenn hier das ganze Zimmer Photonen geflutet ist. Ja, aber die können dann halt, wenn Dämmerlicht ist und Sinn macht, einfach Licht machen. Gut ist.
Ja, aber das ist ja kein Smart Home.
Ja, das ist kein Smart Home, richtig. Ich kann es nicht mit meinem Telefon an- und ausschalten.
Genau.
Ich hatte ja erzählt, dass ich mir auch so eine Lampe aus Asien, also aus dem eBay-Katalog bestellt habe, die zwangsläufig Internet braucht.
Ja.
Der musst du deine WLAN-Zugangsdaten in die Hand drücken.
Ja.
Und damit wählt die sich dann auf einer Webseite in China ein. Und dann kannst du dann über die Webseite dann diese Lampe steuern.
Das hört sich falsch an.
Das ist auch ziemlich nervig. Sie haben die Lampe wohl einigermaßen, in Anführungszeichen, abgesichert, dass es nicht ganz trivial ist, sich in die Kommunikation reinzuhacken.
Und was kannst du dann machen? Was kannst du dann machen? Also siehst du dann Nutzungsstatistiken, wann die gebrannt hat, für wie lange, und kannst du an- und ausmachen?
Ich kann Szenarien definieren. Ich kann dann halt, ich kann die Farbe ändern. Ja, ich kann zum Beispiel auf dem Handy sagen, hey, Romantik, zack, rotes Licht. Oder so. Ich kann sagen, geh an um 5 Uhr morgens, geh aus um 22 Uhr oder so.
Mhm.
Ich kann sie mit meinem Handy an- und ausschalten. Das war der Grund, warum ich sie mir ursprünglich gekauft habe.
Mhm.
Brauche ich keine Nachttischlampe, sondern kann halt die Schlafzimmerlampe an- und ausschalten.
Oh Gott. Und muss dafür ein Handy in die Hand nehmen, muss eine App starten. Das ist doch, weißt du, Schalter umlegen.
Das habe ich doch sowieso in der Hand.
Schalter umlegen mag irgendwie neandertalisch sein. Aber das andere ist einfach gehirnverbrannt.
Nein.
Doch.
Da muss ich aus dem Bett aufstehen und einen Schalter wieder aufmachen, zack,
auf.
Wieder wach.
Das ist ein Marketing-Stunt, den ich echt nicht nachvollziehen kann.
Das hat mit Marketing nichts zu tun. Ich will nicht auf. Wenn ich den Schalter umlegen muss, muss ich aus dem Bett aufstehen, den Schalter umlegen, dann ist dunkel. Dann muss ich wieder zurück zum Bett finden, mir nicht den Fuß am Bett stoßen.
Das sind alles sehr akademische Verletzungsrisiken.
Nein, du hast. Nein.
Nicht sind bei sie mir. Nicht.
Nein. Ich habe mir einmal einen Zeh dadurch gebrochen, das mache ich nicht nochmal.
Alles klar. Ja, meine persönliche Vergangenheit ist eine andere. Vielleicht stehe ich dem deshalb ein bisschen skeptischer gegenüber.
So, und dann ist halt mein Schlafzimmer, ist halt dort dunkel. Ja? Da kannst du Fotos entwickeln, wenn es sein muss.
Gut, ja, nee, ich akzeptiere. Hier sind viele. Also ich habe ja irgendwann mal bei einem Kumpel in Hamburg geschlafen, da war ich auf dem Kongress und der sagte halt, ich konnte bei ihm pennen in der Wohnung und er war nicht da. Und er meinte, ach so, ich muss dir noch sagen, wie du das Licht ankriegst in der Wohnung. Und er hat auch so Smart Home gehabt, so Glühbirnen. Und bei ihm war das Szenario, er will halt auch nicht Schalter drücken. Deshalb hat er mir auch so einen Klebeschalter dann irgendwie in den Flur geklebt, den ich dann bedienen konnte. Aber er hat das über Geofencing gemacht. Wenn sein Telefon in die Nähe der Wohnung kam, ging halt das Licht an.
Ja, stimmt, das kannst du damit auch machen. Ja. Die haben auch Steckdosen. Ja, da kannst du zum Beispiel, das war eine Überlegung, die ist noch eine Überlegung, die ich habe, so eine Smart-Steckdose an meine Waschmaschine anzuschließen. Die steht im Keller.
Ja.
Und diese Steckdosen messen den Strom.
Ja.
Und ich kann darüber dann erkennen, wenn meine Wäsche fertig ist. Mhm. Und dann kann ich eine Push-Nachricht auf dem Handy kriegen. Hey, Wäsche ist fertig.
Ja. Ja, so Smart-Steckdosen fände ich auch irgendwie insofern ganz interessant, um einfach zu gucken, ist der Herd aus?
Ja, genau.
Und wenn der Herd nicht aus ist, dann mache ich jetzt halt mal die Steckdose aus, weil es hängt nur der Herd dran.
Ja, in dem Fall brauchst du dann aber wieder Verbindung zum Internet.
Ja, aber da würde ja theoretisch reichen, wie es auch hier für meine Raspberry Pis als Lautsprecher reichen würde, die sind in einem VLAN und das wird nicht geroutet ins Internet. Und wenn ich da irgendwelche Updates mache, muss das über irgendeinen Proxy laufen. Genauso ja. Könnte ich mir natürlich, wenn ich das lokal hosten könnte. Aber das ist ja dieser Gulasch halt auch, dass die irgendwie mit irgendeinem Anbieter irgendwo reden, bei dem eine Middleware läuft. Und ich habe keine Chance, die lokal zum Beispiel auf einem Raspberry Pi zu betreiben, in meinem Home.
Richtig. Das ist ja auch nicht massenkompatibel. Punkt. Schlicht und einfach.
Aber auch da lehne ich mich zurück und bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Also wir sind in der Lage, sowas intern zu betreiben. Ich kann hier keine VLANs aufbauen. Kann das die Fritzbox? Mal rausfinden.
Keine Ahnung.
Aber mit der passenden Hardware könnte ich einen VLAN aufbauen. Ja. Ich kann hier auch ein Gastnetzwerk WLAN aufbauen, was halt keinen Zugriff auf meine Maschinen hat, was im Grunde nur nach draußen kann.
Das habe ich natürlich auch tatsächlich für meine Gäste.
Genau. Und darin hängt jetzt auch die Lampe. Die Lampe benutze ich aber nicht mehr, weil die Geräusche von sich gibt, die sich nicht gut anhören.
Yes, also, du musst sprengen. Meine Lampe redet mit mir. Überweise 2 Bitcoin.
Genau. Nee, sie hört sich eher so an wie so ein Strom. Bogen.
Okay, sie ist nicht mehr lange online.
Sagen wir mal, sie hört sich eher nach Brandgefahr an. Okay. Ja Gott, hat aber auch nur 5 Euro gekostet.
Das ist verrückt, gell? Weil Markenglühbirnen kosten schon ohne jedwede Elektronik dazu diesen Preis. Und dann gibt es Glühbirnen, die haben da noch einen Computer drin. Für den gleichen Preis. Das ist schon absurd.
Also ich werde sie irgendwann mal aufschrauben, mal reingucken. Das ist ebenso wie die Glühbirnen, die ich habe, die quasi mit einem Radarsensor ausgestattet sind, als Bewegungserkenner. Und wenn du dir das anguckst, dann ist da nichts drin. Da ist ein Mikrocontroller drin, da ist eine auf PCB geätzte Mikroantenne drauf. Und dann machen die irgendwelchen Voodoo, um mit der Antenne auch Sachen zu empfangen und zu senden. Das ist krass.
Mhm. Ja, ach, weißt du, Jens, ich bin zu alt für sowas.
Ja, ich meine, ich kann mittlerweile echt verstehen, warum die ganzen Alexas, die personalen Assistenten so berühmt und berühmt, was heißt, so beliebt sind. Es ist halt super praktisch.
Ja,
du gehst in die Wohnung und kannst dann sagen, hey, Alexa, spiel Modern Talking.
Ja.
Alle Leute, die jetzt Alexa laut haben.
das ist schön, aber ich meine, ja. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganzen Cloud-Sachen funktionieren. Sie sind halt irgendwie praktisch.
Richtig.
Und aber sich Hardware mit einem Mikrofon ins Zimmer zu stellen, ist halt irgendwie nochmal was, wo sich bei mir was sträubt, wohl wissend, dass ich das bereits tue in Form meines Telefons. Aber dennoch ist das für mich nochmal, ich stelle jetzt so ein Ding hin, mit dem ich reden kann und das dann mit Amazon redet und Amazon sagt, was das Ding tun soll. Schon seltsam.
Ja, zumal ja auch dann sofort Begehrlichkeiten auf die darauf anfallenden Daten.
Ja. Ja, das ganz interessante Geschichte apropos Daten. Wir hatten ja Besuch von Familie war da von Freitag auf Samstag und er ist privat versichert. Und der hat mir erzählt, der muss jetzt einmal im Jahr zum Check-up und wenn sein BMI, sein Body Mass Index, kleiner als 25 ist, dann bekommt er Nachlass auf den Beitrag.
Mhm.
Und das, ich wusste ja, dass im Bereich Automobilversicherung so gedacht wird, dass wir stellen dir eine Blackbox in den Kofferraum und abhängig von deinen Fahrprofilen wird da deine Versicherung gegebenenfalls billiger, weil du defensiv fährst. Aber dass das jetzt irgendwie von im Gesundheitsbereich gang und gäbe ist, das habe ich auch nochmal gedacht. So, oh, krass.
Ja, dann kriegst du halt Fitness-Tracker geschenkt.
Ja, bei ihm ist es so, das wird dann halt tatsächlich nur, der kommt auf den BMI an und das ist, der wird bestimmt im jährlichen Check-up. Also das ist nichts so, wir tracken jetzt mal deine Bewegung oder wir stellen sicher, dass du die Woche auch x-tausend Schritte läufst. So nicht, aber allein das reicht schon, finde ich. Finde ich
ja, aber
unmöglich, aber mein Gott, so ist das.
Es wird halt versucht, ne? Und wie gesagt, wenn du dann so ein Alexa und Konsorten hast und dann hörst du die Innenministerien denken, ach, wir würden da ja schon gerne drauf zugreifen.
Mhm.
Ja, so alles, was du wissen musst. Punkt.
Ja, aber warum dann halt die Leute trotzdem hingehen und bestellen sich noch so ein Ding oder bestellen sich einen zweiten, weil die Alexa im Wohnzimmer nicht hört, wenn du dir ein paar Zähne putzt und du musst dann irgendwie noch was bestellen oder so. Oder deine Lieblingsmusik hören. Ich finde die analoge Schalter geil.
Die haben ihre Daseinsberechtigung. Nur nicht bei Lampen im Flur. Ja, also ursprünglich kommt das halt bei mir, dass in meiner alten Wohnung hatte ich einen langen Flur mit der Hauseingangstür und auf der anderen Seite des Flurs war mein Schlafzimmer. So, die Toilette war Richtung Haus aus und Eingang und da gab es nur einen einzigen Lichtschalter fürs Licht im Flur.
Ja, klar. Ich verstehe das schon, dass manche Lichtschalter echt scheiße platziert sind. Ich verstehe das.
Und dann habe ich mir halt selbst sowas gebaut. Punkt.
Das ist auch cool. Wenn es denn lokal bleibt. Ich wage halt zu bezweifeln, dass du irgendwie sowas abhängig machen musst von externen Services. Ich meine, da gab es mal diesen Gardena-Fall. Da gibt es irgendwie dein Garten in der Cloud und du kannst dann irgendwelche Gießprogramme in der Cloud programmieren. Und wenn du in Urlaub fährst, stellt die Gardena Cloud sicher, dass deine Pflanzen gegossen werden. Und da war es so, dass dann die Gardena Cloud nicht verfügbar war oder es gab dann Softwareprobleme und sie hat alle Gießprogramme komplett verworfen. Und dann sind halt wahrscheinlich in Sommermonaten diverse Gärten einfach vertrocknet. Früher hat man Nachbarn gefragt. Ja,
ja,
und dann hast du gleich noch was für die soziale Interaktion getan. Heutzutage, glaube ich, vereinsamen wir hochtechnisiert. Wir werden einsam und wir müssen nicht mal mehr aufstehen, um das Licht anzuschalten. Und das finde ich irgendwie keine so wahnsinnig attraktive Aussicht.
Also ich möchte jetzt auch keine neuen Leute kennenlernen, wenn ich aufstehe und Licht anschalte. Das würde mich ein bisschen sehr verstören. Wer sind Sie? Keine Ahnung, ich wollte hier nur Licht anmachen.
Ja, pass auf, bis einer tatsächlich für dich Licht an- und ausmacht, nur der ist ja nicht bei dir im Raum ist. Das fände ich auch beängstigend.
Blitz, klick, klick, klick. Oh, es ist wieder der Inder, verdammt.
Weil true, du.
Ja.
Ja.
Wie du schon sagtest, wir haben ja schon unseren persönlichen Assistenten mehr oder weniger im Schlafzimmer, der im Bett liegen. Aber da ist, glaube ich, die Hürde noch relativ hoch, dass da einfach drauf zugegriffen wird.
Ich bin gespannt. Und ich bin es tatsächlich so, dass ich im Moment für mich keinerlei Gefahr sehe, mir sowas zu kaufen. Aber ich bin wirklich gespannt, wo es hingeht, weil ich sehe halt immer mehr, die sowas haben. Und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt der Blöde bin, der einfach nicht merkt, wie komfortabel es ist, weil ich mich dem nicht aussetze. Oder ob es wirklich irgendwann mal eine Situation gibt, wo die Leute, die jetzt so ein Ding haben, sagen, oh, war jetzt vielleicht keine so super Entscheidung, uns das zu kaufen. Weiß ich nicht.
Also ich, wie gesagt, ich sehe die Bequemlichkeit. Ich finde Sprachsteuerung, wenn sie gut funktioniert, einfach richtig, richtig geil.
Ja,
aber
ja, das stimmt.
Aber sofern ich das nicht halt lokal hosten kann, ist es halt für mich nicht relevant.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich.
Ja, natürlich würde ich gerne sagen, Karl-Heinz, mach jetzt mal das Licht an, spiel mal Iron Maiden und weiß nicht, keine Ahnung, fahr die Jalousien runter. Ja, ohne dass du das selbst machen musst.
Mhm.
Das ist schon geil. Ja, oder zu sehen, hey, machst du das Geofencing, bist mit dem Handy draußen, dann dein Heizungssystem erkennt, hey, ist keiner mehr da, ich kann jetzt mal hier runter regeln, ich muss nicht 25 Grad haben, ich regle jetzt mal runter auf 18.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es wirklich interessante Anwendungsfälle gibt. Das glaube ich tatsächlich auch, ja.
Oder wirst morgens wach und kommst ins Baden, ist es schön warm. Oder kalt. Also jetzt bei dem Wetter ist dann wahrscheinlich eher die Klimaanlage.
Oder der Kaffee ist fertig.
Ja.
Aber nee, das. Ja. Eine Smart Beer Letty. Da sind aber noch diverse ingenieurstechnische Hürden zu nehmen. Oder du musst sie abends, wenn du ins Bett gehst, vorbereiten. Und ich weiß nicht, wie gut das so Kaffee tut, wenn er da eine Nacht in der Bialetti rumsteht.
Naja, geht schon.
Genau.
Ich überlege jetzt gerade, wie man
Scheiß
sowas bauen
Geschmack
könnte.
Scheiß auf Geschmack, es ist smart. Smart statt Stil. Smart statt Geschmack.
Ja, Bialetti Kaffee ist ja auch... Du kannst das ja kombinieren mit... kannst es ja kombinieren mit einem Mahlapparat, der dann die Bohnen frisch mahlt. Dann hast du vermehlte Bohnen und kannst die dann aufbrühen und dann ist gut.
Da, wo wir heute waren, die haben einen Staubsaugerroboter. Nur haben wir ja irgendwie diese Woche oder in den letzten Wochen auch gelernt, dass diese Staubsaugerroboter die Wohnung vermessen und das dann einfach mal hochladen.
Ja, genau.
Aber so ein Staubsaugerroboter, das wäre auch was. Das fände ich total sinnvoll.
Ja, auf alle Fälle. Könnte ich bei, also bei mir ginge das. Ich habe relativ viel Bodenfläche, wo jetzt auch nicht mehr allzu viel drin rumfliegt. Und der könnte sich hier richtig schön austoben.
Ja. Das fände ich schon schick. Aber ich habe leider keinen Platz für die Ladestation. Der will ja irgendwo wohnen, ne? Der braucht ja seinen
ja,
Platz
klar.
irgendwie.
Der hat seine Homebase.
Ja.
Und er hat auch manchmal Probleme, über Schwellen zu fahren.
Da hätte ich jetzt tatsächlich hier keine, wo ich erwarten würde, dass er Probleme hat. Aber Bei Teppichkanten weiß ich nicht. Hier liegt so einer mit Fransen, ob er da drauf kommt. Gute Frage.
Verheddert er sich wahrscheinlich.
Dann schneide ich die einfach ab.
Raus mit dem Teppich.
Genau. Wohnen eh nur Maden.
Richtig. Der wird hier nur benutzt, um zu dingsen. Um den Dreck zu verdecken. Aber du wolltest noch, wir waren jetzt bei den Smart IoT Devices.
Ja.
Du wolltest, glaube ich, noch was erzählen von wegen, dass es ja auch sehr easy ist, die zu resetten.
Ja, total. Nee, hat nichts mit Smart zu tun. Hat was mit Pretty Unsmart zu tun. Und das war ich in diesem Falle. Ich habe doch von meinem Opa auch so ein recht unbenutztes Gigaset versucht, unter die Leute zu bringen. Mhm. Weil mein Opa, ich habe meinem Opa das gekauft irgendwie im Oktober und er ist ja dann nur noch einen Monat zu Hause gewesen, ist dann ins Krankenhaus und dann da gestorben. Also es war relativ wenig benutzt, aber natürlich waren seine Daten drin. Und seine Anruflisten und Telefonbuch. Und dieses Telefon habe ich tatsächlich über eBay Kleinanzeigen jetzt verkauft. An einen sehr netten Herrn, älteren Herrn. Und ich hatte das nochmal, bevor ich es verschickt habe, nochmal aufgeladen. Und dann habe ich nochmal Factory Reset gemacht, sowohl vom Basisteil als auch vom Mobilteil. Packe das Ding ein, verschicke es und kommt die Nachricht. Ja, danke, Dings ist angekommen. Ich habe dann jetzt auch mal die Anruflisten und das Adressbuch gelöscht. Und ich so, oh, was? Und ich bin davon ausgegangen, dass ein Factory Reset all diese Daten löscht und habe es nicht mehr kontrolliert. Das war nicht der Fall.
Das ist das große Problem.
Das war nicht der Fall, genau. Weil auch er hat dann gesagt, ich mach mal ein Factory Reset und hatte sich dann auch gewundert, oh, die Daten sind ja noch da. Du musst sie also bei Gigasets zumindest explizit löschen. Ja.
Macht vom Hersteller aus gesehen sogar Sinn.
Man kann den Sinn erkennen, den es vielleicht haben könnte, das stimmt. Aber ich hatte das einfach nicht erwartet und habe dann tatsächlich auch nicht mehr geguckt. Und das war natürlich mein Fehler und ich meine, zum Glück, wenn er es denn jetzt wirklich gelöscht hat, zum Glück habe ich da dann einen Käufer erwischt, der dann auch mich nochmal darauf hingewiesen hat.
Ja gut, er hätte es auch einfach nur löschen können und dich nicht darauf hinzuweisen.
Ja, oder er hätte es auch einfach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bei meinem Opa waren jetzt relativ unverdächtige Menschen im Telefonbuch, aber das mag ja auch manchmal anders sein. Was ich nur sagen will, wenn ihr Dinge verkauft, wie Computer, wie Telefon, stellt um Himmels Willen sicher, dass diese Daten da auch nicht mehr lesbar sind. Ja, und das ist jetzt nicht so irgendwie, ich habe da jetzt 1000 Mal Nullen drüber geschrieben, was bei SSDs im Übrigen sowieso nicht funktioniert, diese Methode. Also SSDs muss man anders wipen als traditionelle Spinning Discs. Aber macht zumindest sicher, dass ihr...
Du hast doch einen Schredder.
Ja, dann wird es aber mit dem Verkauf ein bisschen schwierig. Metallgraf, was? Metallkonfetti.
Genau.
Der neue heiße Scheiß. Ja, das ist tatsächlich noch so ein Ding. Ich stehe gerade aktuell vor dem Problem, wie entsorge ich Festplatten? Ich über die Jahre habe ich einen Stapel an Festplatten hier, die ich nicht mehr weiterverwenden kann, wo es auch einfach keinen Sinn mehr macht. Die sind halt zu klein, die haben ein Interface, was in modernen Computern nicht mehr drin ist. Die sind langsam. Aber wie vernichtet man sowas?
Würde ich jetzt nicht allzu viel Aufwand. Also es sei denn, es ist tatsächlich irgendwas drauf, was sicherheitsrelevant ist, quasi was andere Leute betrifft. Ansonsten 2 Nägel durch und weg damit zum Schrott.
Ja, okay. Ja.
Weil wenn du da wirklich physikalisch die Dinger mit 2 Nägeln durchschlägst und vielleicht noch einen starken Magneten dran hältst, ist der Aufwand, die Daten da drauf zu rekonstruieren, glaube ich, nur gerechtfertigt, wenn jemand gezielt nach irgendwas sucht.
Das mag sein. Der Punkt ist, ich weiß.
Oder sehr viel Freizeit hat.
Der Punkt ist, ich weiß teilweise nicht, was da drauf ist. Also ich habe sie jetzt einfach mal gelöscht. Die ich noch irgendwie zugriffbar habe, hatte, die ich anschließen konnte. Aber dann gibt es auch ein paar Festplatten, die ich nicht mehr anschließen kann, weil fehlendes Gehäuse sind auch nicht von mir, sind teilweise vererbt und ja.
Dann würde ich hergehen, würde sie auseinanderbauen, würde die Platten einzeln in Tuch wickeln, mit dem Hammer mal kurz draufhauen.
Ja, vielleicht. Du kennst Frank Rieger?
Ja.
Der hat einen Blog und das heißt Knowledge Brings Fear und der hat einmal Festplatten geschmolzen mit Termit. Termit ist ja das Zeug, mit dem die Bahn ihre Schienen zusammenschweißt.
Termit ist relativ simpel, es ist Rost und Aluminium.
Und es zerstört Festplatten.
Ja, brennt mit 3000 bis 6000 Grad Celsius.
Und das ist das Problem, wenn es brennt, kannst du es nicht mehr löschen. Und deshalb, ja. es ist ein sehr lustiger Blogbeitrag, den ihr in den Shownotes findet. Den ich aber so nicht machen werde. Weil auf dem Balkon kann man das nicht machen, weil dann hat auch der Nachbar unten drunter was von.
Ja, da geht man ja auch irgendwo hin, wo sowas gefahrloser zu realisieren ist.
Vielleicht sollten wir in München einen Termit-Sit-In machen.
Was realistischer ist, ist ein bisschen außerhalb. Ich meine, man kriegt Termit relativ günstig auch schon fertig gemischt. Also 20 Kilo, 14,39 €.
Feuerteufel24.de.
Nein, eBay. Ich bin jetzt selbst gerade sehr, sehr überrascht.
Ja, warum eigentlich nicht?
Warte. 15 Kilo sind 82,99 €. Aber ein Kilo reicht ja, da bist du bei den 14 €.
Ja,
ja, sehr schön. Oder man bestellt sich tatsächlich die Eisenoxid und Aluminiumpulver einzeln, mischt es 1:1. Es gibt noch andere Mischungsverhältnisse, je nachdem, was man haben möchte.
Jo, 112 Vorteil, bereits verkauft bei eBay.
Ja, Vorteil von Termit ist, ist nicht leicht entzündlich. Also du kannst Termit nicht ohne weiteres mit dem Feuerzeug zünden. Du brauchst eine höhere Zündtemperatur. Es ist relativ easy zu handeln.
Also, ja, es sei denn, es brennt dann halt. Ne, dann ist halt wirklich, mit Wasser ja gut, kannst du es eben nicht mehr löschen.
Nee, dann willst du möglichst
mit Sand auch nicht.
Abstand davon.
Ja. Und wenn du dann halt unterwegs feststellst, oh fuck, der Boden, auf dem ich das mache, der hält ja diese 2000 Grad nicht aus. Und unter mir wohnen Menschen.
Ja, nee, das machst du besser nicht so.
Don't try this at home.
Ja, auch nicht bei dem Typen, der scheiße geparkt hat auf die Motorhaube.
Da gab es auch YouTube-Videos, wo sie genau das gemacht haben. Also nicht aus dem Scheiße geparkt, aber sie haben, glaube ich, Autos abgefackelt. Sie haben das wirklich auf der Motorhaube gemacht und das Zeug ist halt unten rausgeflossen.
Die Mistbuster haben das mal gemacht.
Das kann
die
sein.
Haben damit ein Auto in der Hälfte quasi aufgeschweißt.
Das kann sein, ja. Ja, mit dieser wärmenden Erkenntnis muss ich gestehen, ich habe keine Themen mehr.
Ich eigentlich auch nicht.
Und ich glaube, ich muss jetzt noch Müsli-Riegel machen. Wir haben jetzt 10.
Ach so.
Und ich glaube, ich muss jetzt noch backen.
Ja, meine Küche ist immer noch nicht aufgebaut.
Und ich weiß auch nicht, ob ich alle Zutaten habe. Vielleicht kann ich gar nicht backen. Dann wird es ein kurzer Küchenbesuch. Müssen wir gucken.
Gerade mal. Nee, Termine sind mir eigentlich soweit durch. Aber wo ich eigentlich eben noch mal drauf raus wollte, war dieser Factory Set.
Ja.
Also du hast ja noch den Partner von Frank Rieger,
Fefe.
Den Fefe. Der hatte das in seinem Blog mit dem Factory Reset von so einer smarten Lampe.
Ja. Ja.
Die man dann irgendwie genau mit 12 einfachen Schritten resetten konnte. Und es gibt halt zwei unterschiedliche Verfahren.
Ein Video Ein How-To-Video des Herstellers General Electric findet ihr.
Genau.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch so eine Reset-Prozedur, wo Sinn hat, dass du ein fertiges Gerät hast, wo du die Lampe reinschraubst, einen Knopf drückst und dann wird die Prozedur einfach angefahren. Was natürlich jetzt für Firmen und Support sinnvoll ist, aber nicht unbedingt, um das mal zu Hause zu resetten. Also, ich meine, schon schlimm genug, dass du deine Glühbirne resetten musst.
Oder jemand hatte sehr, sehr viel Spaß bei GE, der sich diesen Prozess ausgedacht hat. Ich glaube, die feixen heute noch.
Bestimmt. Ja. Müller, machen Sie da mal ein Reset rein. Ich habe keinen Bock. Müller, reinmachen, sonst werden Sie gefeuert. Okay.
Es sind 11 Schritte. Die grob überschlagen 10, 20, 30, 40, 50 Sekunden dauern, um durchgeführt zu werden.
Das ja, siehst du, meine Lampe lässt sich resetten mit dreimal hintereinander kurz an- und ausschalten.
Tja.
Also ich glaube, die Technik dahinter, da ist dann irgendwo ein Kondensator, der dann irgendwie so 1-2 Sekunden Strom speichern kann, damit sich den Status merken kann. Und wenn dann irgendein interner Zähler auf 3 hochgeht, dann resettet sich die Lampe.
Gut möglich. Brave New World, ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht wackelt ja auch einfach das Stromnetz national 3-mal und dann sind alle Lampen resettet.
Wäre ja auch nett. Sowas war auch sehr lustig.
Ja. Kommen wir booten Hamburg durch. Alles klar.
Das kann Hamburg auch mal gut tun. So, ich würde sagen, machen wir Feierabend.
Absolut. Vielen Dank für deine nette Stimme.
Bitte, gern geschehen.
Und ich wünsche dir einen schönen, ruhigen Sonntagabend und einen guten Start in die nächste Woche.
Ja,
und euch auch. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende fast, ne? Wenn ihr das dann hört.
Genau, es ist ja schon Donnerstag, wenn ihr das hört.
Exakt.
Schöne Woche und Wochenende. Tschüss.
Ciao.